Philipp, ich bin gespannt zu hören, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
Und danke.
Wir werden nochmal beten, Herr Jesus, dass du ihn jetzt berührst, dass er uns von dem Deinen was nehmen kann, um es uns auszuteilen. Dass wir gestärkt werden am inwendigen Menschen, auch für diese Zeit hin. Gib ihm die rechten Worte und die rechte Art, es uns weiter zu vermitteln. Amen.
Amen. Guten Morgen auch nochmal von mir und vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich war vor 2 Wochen, meine ich, schon mal hier und habe den Gottesdienst bei euch genossen und die herzliche Atmosphäre hier. Ja, das ist schön, wenn man sich vorher noch nie gesehen hat und trotzdem weiß, man ist verbunden in Gottes Geist, man gehört zu Gottes Familie. Das ist wirklich schön. Ich habe heute ein Wort zu dem Thema Keine Panik, 3 Gründe, Gott dennoch zu vertrauen. Und in dem Dennoch, da steckt natürlich all das drin, was uns so bewegt. Ihr habt letzten Sonntag natürlich darauf auch schon Bezug genommen. Heute ging es gleich damit los und es ist wunderbar, dass auch bei euch hier Menschen aus der Ukraine Heimstatt finden können. In der U-Bahn las ich von 120 jüdischen Kindern, die hier nach Berlin kommen. Und es ist so viel Hilfsbereitschaft da, das ist wirklich schön. Aber andererseits, das beschäftigt uns ja. Selbst hier nur 2 Flugstunden. Raketen brauchen noch kürzer, um hier herzukommen. Und da machen sich natürlich viele Gedanken ganz existenziell. Wie werde ich überhaupt das nächste Jahr noch erleben? Werden wir das nächste Jahr noch erleben? Und selbst wenn es nicht diese dramatischen Dinge sind, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur die alltäglichen Sorgen sind, die können einen ja aber auch so beschäftigen, dass man kurz davor ist oder schon mittendrin zu verzweifeln, panisch zu werden. Und deswegen keine Panik, 3 Gründe, dennoch in Gott zu ruhen. Ich möchte euch von einer Situation vorlesen. Da kam Panik auf. Ihr kennt die Geschichte, die Jünger waren in Panik, hatten Todesangst. Markus 4. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Das ist ab Vers 35. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Hilfe, wir kommen um. Wirklich auf den ersten Blick viel Grund zur Panik, weil sie in Todesgefahr sind. Aber sie begehen dabei unbewusst einen Fehler, weil sie nicht auf Gott bzw. auf Jesus vertrauen. Ihnen kommt das nur völlig abwegig vor. Wie kann Jesus in dieser Situation schlafen? Ja, wir wissen das, weil er zu jeder Zeit in Gott ruht. Es ist egal, ob da ein Sturm ist, das Boot voll wird, er kann in Gott ruhen. Und auch als er dann aufgeweckt wird vom sanften Ruhekissen, ruht er dennoch weiter in Gott, trotz der Umstände. weil er den kennt, ja, weil er selbst den personifiziert, der Wind und Wellen gebieten kann. Und das tut er dann auch. Und genau so sollen wir auch und haben wir Macht, zumindest unserer Seele zu gebieten, sodass die Umstände unsere Seele nicht mehr aufwühlen können, nicht grundlegend uns in Panik versetzen können. In dem Psalm, da ist das ganz oft der Fall. Da heißt es, dass der Mann Gottes der Seele befiehlt. Und ich möchte euch besonders die Verse ans Herz legen aus Psalm 42. Psalm 42, Vers 6 und Vers 12. Wer weiß, was da steht? Einer weiß es. Ja. Also lernt diese Verse auswendig. Gerade in dieser Zeit, dass ihr sie eurer Seele immer wieder sagen könnt. Was bist du so betrübt, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Harre auf Gott. Und Gott weiß, wie wichtig das für uns ist. Deswegen lässt er das in dem Psalm, lässt er den Mann Gottes, der den Psalm gedichtet hat, das gleich nochmal wiederholen mit den gleichen Worten. Also Psalm 42, Vers 6 und genauso in Vers 12. Und weil das immer noch nicht genug ist, weil er weiß, wie unsere Seele so schwankend ist, kommt es in Psalm 43 gleich nochmal. Psalm 43, Vers 5. Genau die gleichen Worte. Und wir kommen nachher nochmal auf so ein der Seele gebieten. Wie gesagt, es kommt ja in dem Psalm häufiger vor. Ein anderer Mann Gottes, der in ähnlicher, zwar nicht in so spektakulärer, direkter Todesgefahr war in der Situation, wie die Jünger das waren, aber dennoch, wenn er so Bilanz zieht, war es häufig wirklich existenziell. Und zwar ist das Paulus im 2. Korintherbrief, da gibt er uns ein bisschen Einblick in das, was ihm widerfahren ist. In Vers 8, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott. Unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, also dementsprechend auch die Umstände relativiert sind, sondern auf Gott. Und Bibelleser wissen, was Paulus alles passiert ist. Also der war buchstäblich schon tot. Normalerweise, wenn man gesteinigt wird, ist man tot. Und ihm ist das passiert. Und dann steht er wieder auf und macht gerade weiter. Mit dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Also er hätte sich dann ja auch an den Wegesrand setzen können und sagen, Herr, es ist genug. Ich bin blutüberströmt. Ich habe wahrscheinlich einen Schädelbasisbruch. Ich kann nicht mehr. Es ist genug. Und er wäre damit ja nicht der Erste, der das so gesagt hätte. Aber er weiß um den Gott, der damals schon auf das Es ist genug noch eine Perspektive hatte und sagte, nein, ich helfe dir auf. Und so erlebte er auch, dass Gott ihm aufhielf. Und auf den hat er dann seine Hoffnung gesetzt. Blicken wir nochmal in Psalm 62, Vers 9. Es sind so einige Worte wie so eine geistliche Notration, auf die man in Notzeiten sich besinnen kann. Psalm 62, ab Vers 6. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Und dann wendet er sich an die Hörer, an die Leser. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Das ruft Gott uns zu. Hoffet doch auf mich, liebe Leute. Liebe Geschwister in der Begegnungskirche, liebe Geschwister in Berlin, liebe Geschwister in Deutschland, liebe Geschwister in der Ukraine, liebe Geschwister in allen Enden der Erde, unter allen Umständen. Es ist doch bemerkenswert, dass die Kirche Jesu Christi insbesondere in Notzeiten sich vergrößert. Wie kann das angehen? Weil die Geschwister den Gott, der lebt, der lebendig ist, den Auferstandenen gerade in den Umständen erleben, innerlich erleben und teilweise dann auch äußerlich. Aber das Erste ist innerlich. Nicht erst, dass die Umstände sich ändern und dann kann ich auf Gott vertrauen. Nein, unter den Umständen, die menschlich Panik auslösen wollen, da vertraue ich Gott. Da gebiete ich meiner Seele, schweig still und verstumme. Harre auf Gott. Und ein Psalm, den ihr auch sicher alle kennt. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Die Nöte sind groß, aber sie sind dadurch relativiert. Psalm 46. Vers 2. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Es gibt ja so manche Filme, die das mittlerweile durch Computeranimation täuschend echt nachzeichnen, wie das ist, wenn die Welt untergeht. Wenn da die amerikanischen Städte in sich zusammenfallen. Und dann kommt da ein Auto gerade noch so durch, in dem Film 2012. Dahinter brechen alle Straßen zusammen, aber das eine Auto kommt so durch. Ja. Wir haben einen Gott, der uns durchbringt. Wir haben einen Gott, bei dem es vernünftig ist, in ihm zu ruhen, egal wie die Umstände sind. Und jetzt lasst uns drei Gründe anschauen, warum das vernünftig ist, für Gläubige vernünftig ist. Erstens der Blick zurück. Nochmal aus dem Psalmen, Psalm 103. Haben sich ja auch schon viele auswendig gelernt. Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also es fängt wieder an mit diesem, ich gebiete meiner Seele. Lobe den Herrn, ich befehle dir, lobe den Herrn, ich befehle dir, keine Panik. Und dann dieser Blick zurück, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie unser Herr das ausdrückt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 45, Gott lässt seine Sonne aufgehen und er lässt es regnen. Und zwar in einer verschwenderischen Weise, in einer sehr großzügigen, barmherzigen, gnädigen Weise, nämlich über Bösen und Guten. Wir würden uns wünschen, also nur über den Guten. Nein, die Liebe Gottes gilt allen Menschen. Wir kommen nachher nochmal auf das Evangelium. Über Bösen und Guten lässt er die Sonne aufgehen. Bösen und Guten ist er grundsätzlich gnädig und hält seine Bitte um Versöhnung, sein Versöhnungsangebot durch alle Zeiten. Er lässt seine Sonne aufgehen und lässt es regnen. Das sind nur ja so zwei Elemente, die grundlegend ausdrücken, was die stabilisierenden Umstände unseres Lebens sind. Wir nehmen das so selbstverständlich, ja. Aber jetzt wurde das mal, ich habe das in einem kleinen Clip gesehen von einem deutschen Bauern, der mal klar gemacht hat, in welcher Situation wir eigentlich jetzt sind. Wenn die Kornkammer Europas die Ukraine auf einmal nicht mehr die Ernte einbringen kann. Ja, also für diese Dinge sorgt Gott ganz grundlegend. Durch alle Zeiten hat er versprochen. In Apostelgeschichte 14, da ist das auch nochmal so schön ausgedrückt, in Vers 17. Und doch hat Gott sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Ja, dieser Blick zurück. Gott hat fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und ihr kennt dieses Lied, ein anderer weiterer Choral, wohin hat Paul schon einen zitiert. Der Choral, den ich meine, ist: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und da gibt es diese Zeile: In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Ja, über seinem Volk Israel, wenn wir den Blick ganz weit zurückgehen lassen. Manna in der Wüste wächst nichts. Naja, dann lässt Gott eben Manna vom Himmel fallen. Kein Wasser, na dann lässt er Wasser aus dem Stein quellen. Ist doch für Gott kein Problem. Und der die Welt geschaffen hat, der hat dein Leben auch in der Hand. Ich könnte euch jetzt laufende Meter erzählen von dem, wie Gott uns versorgt hat, wie wir das erlebt haben. Zwar nicht so spektakulär mit Manna vom Himmel, aber trotzdem. Wir haben damals unsere Familie gegründet. Nachher hatten wir dann 6 Kinder. Immer im Vertrauen auf Gott. Er wird schon für uns sorgen. Und das hat er immer gemacht. Unser Verlobungs- und Trauspruch war ein Programm. Verlobungsvers, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und Matthäus 6, Vers 33, für unsere Ehe: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Und in dem das alles, da steckt drin, was ihr eben braucht. Also nicht, was ihr nach euren idealen Wünschen braucht, aber nach dem, was meiner Ansicht nach ihr braucht. Ich werde euch nicht hängen lassen. Und genauso haben wir es erlebt. Mit Care-Paketen, nenne ich es mal. Also, dass uns Tüten mit Lebensmitteln gegeben wurden, Kleidung, finanzielle Unterstützung, Autos finanziert wurden, Wohnung renoviert wurde. Gott hat für eine Wohnungsfindung gesorgt, als wir hier übergesiedelt sind. Wir kommen eigentlich aus Schleswig-Holstein. Noch irgendjemand hier, der ursprünglich aus Schleswig-Holstein kommt? Eine weiß ich, ja. Noch jemand? Nee. Alles Ur-Berliner? Wahrscheinlich auch nicht. Aber wie auch immer. Jedenfalls, wir sind übergesiedelt und Gott hat hier für also eine Wohnung gesorgt, die war noch nicht, die hätten wir gar nicht finden können, mit keinem Makler. Die waren nicht irgendwie auf dem Markt. Aber wir kriegten einen Anruf: Wohnung fiel vom Himmel. Ja. Darlehen von Geschwistern. Also, Gott versorgt. Wenn wir uns auf ihn verlassen, dann versorgt er. Wenn ich zurückblicke, so viele Gelegenheiten, wo er das getan hat. Und sicher könnte jetzt mancher von euch hier ans Mikro kommen und sagen: Ja, so war das in meinem Leben auch. Da und da und da. Und dass ich überhaupt heute hier sitze, das zeugt schon davon, er hat mich immer durchgebracht. Würde wahrscheinlich so mancher von euch sagen können, wenn er sich bewusst macht, wenn er sein Leben Revue passieren lässt. Und wollen wir jetzt mal die Gelegenheit nutzen, das so jeder für sich innerlich Revue passieren zu lassen vor Gott. Nimm dir eine Zeit der Stille, wo du ihm für die Dinge dankst, wo du zurückdenkst: Ja, so vieles, wo du mir Gutes getan hast, mich versorgst, und ich möchte dir dafür danken. Und bitte ihn auch gleichzeitig, dass er dich immer, wenn die Turbulenzen sind, daran erinnert, was er dir schon alles Gutes getan hat. Lasst uns in die Stille gehen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Amen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass, wenn wir zurückblicken, so viel Gutes uns von dir widerfahren ist. Und wir preisen dich, wir sprechen ein fröhliches Halleluja darüber. Gelobt seist du, gepriesen seist du. Amen. Also, der erste Grund, der Blick zurück. Wie viel Gutes hat er mir doch schon getan? Und dann der Blick voraus. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Was kann uns im schlimmsten Fall passieren? Ja, es gibt ein schreckliches Video, was vor einer Zeit durch die Medien, die sozialen Medien gegangen ist. Aber das ist ein anderes Thema, das hatte auch genau dieses Zeichen. Und der Kontext war fürchterlich brutal. Was man da denen, die da umgebracht werden, antun will, denen, die sich überhaupt nicht wehren können. Im schlimmsten Fall werden wir sterben. Und für die meisten Menschen ist das tatsächlich, also die allerschlimmste Vorstellung, das ist auch verständlich. Wenn dieses Leben das Einzige ist, was man hat, dann ist das Schlimmste, dieses Leben zu verlieren. Dann fürchtet man natürlich nicht so sehr, wie sterben zu müssen. Und Jesus sagt dagegen, fürchtet nicht den Tod, beziehungsweise fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, aber danach nichts mehr tun können. Also normalerweise würde man sagen, naja, das ist doch aber das Schlimmste, wenn der Leib getötet wird. Das ist doch wirklich das Schlimmste. Und dazu sagt Jesus, nein, das ist nicht das Schlimmste. Lukas 12, Vers 4. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können und danach nichts mehr tun können. Ja, wieso danach? Ja, weil danach noch etwas kommt. Und das kann noch schlimmer sein. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Ich gehe mal davon aus, dass alle hier den Zusammenhang kennen, was nach diesem Leben kommt und dass sie schon ein großes Plus über dieser Zukunft haben. Aber vielleicht ist mancher jetzt, der online zuschaut, auf diese Predigt gestoßen ist oder später noch auf diese Predigt stößt. Und für den die Furcht vor dem irdischen Tod immer noch das Schlimmste ist. Nein, es gibt etwas Schlimmeres. Und Gott sagt es dir, sagt es jedem ganz deutlich. Wenn du an deinem letzten Tag hier die Augen schließt, dann betrittst du die Ewigkeit. Und dann musst du dich vor mir verantworten. Vor dem, der Macht hat, in den Himmel zu heben oder in die Hölle zu werfen. Ja, das ist so etwas scheinbar Antiquiertes, scheinbar Mittelalterliches. Aber Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Wahrheiten sind unumstößlich. Und wenn er uns so deutlich macht, es gibt diesen doppelten Ausgang, wie die Theologen das nennen, dann tun wir gut daran, das auch ernst zu nehmen. Also du tust gut daran, wenn du das ernst nimmst. Es ist das eine, heldenhaft hier nicht den Tod zu fürchten. Und das ist ja jetzt auch in der Ukraine so. Ja, und wie gut, dass sie einen Präsidenten haben und dass sie in Kiew einen Bürgermeister haben, die offensichtlich den Tod nicht fürchten. Das sind die wahren Helden dort, die ihr Volk aufrichten. Diese drei, Zelensky und die beiden Klitschko-Brüder. Aber so richtig heldenhaft kann man erst sein, wenn man den ewigen Tod nicht zu fürchten braucht. Und da sagt uns Gott, ja, auf der einen Seite ist dieses Fürchten weil es zum realistischen Blick auf unser Leben, auf unsere gesamte Existenz gehört. Aber auf der anderen Seite biete ich dir an, einen Weg, wie du den ewigen Tod nicht mehr fürchten musst. So bitten wir nun an Christi Stadt, sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. An Christi Stadt, weil er der ist, der uns diesen Weg in den Himmel bahnt. Jesus hat sein Leben für dich hingegeben. Auf dem ewigen Schlachtfeld sozusagen. Er hat die ewige Schlacht geschlagen und hat sie gewonnen. Er hat deine Schuld auf sich geladen. All deine Sünde, alles Versagen deines Lebens. Er hat dafür bezahlt. Damit du Vergebung und ewiges Leben bekommen kannst. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat, nur mit dieser letztlich einen Aufgabe, dass er sein Leben hingibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die ganze Bibel zusammengefasst in einem Vers, Johannes 3, Vers 16. Lies es in einer ruhigen Minute, wenn du es jetzt das erste Mal hörst oder wenn du es das erste Mal erwägst, das ernst zu nehmen, lies es dir in Ruhe nochmal durch nachher. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16 im Neuen Testament. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, nämlich Jesus, hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist zu sterben. Und gleichzeitig ist das aus Gottes Sicht nicht schlimm, sondern wenn du sein Ja über deinem Leben hast, wenn du an Jesus glaubst und Vergebung hast und ewiges Leben, dann blüht dir danach das Beste. Einer, der mit Jesus gekreuzigt wurde, es wurden ja zwei gekreuzigt, erst haben sie ihn beide verlästert und einer hat sich dann aber bekehrt über dem Ganzen, was er erlebte. Vielleicht hat er auch vorher schon mal Jesus predigen hören. Und er sah, wie Jesus da so souverän mit dieser Situation umging. Überhaupt keine Todesangst, keine Panik, keine Verzweiflung. Und dann besinnt er sich, bekehrt sich offensichtlich und hat dann noch so als letzten Satz, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann bekommt er als Antwort, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Paradies, das ist nun sprichwörtlich für den besten Ort. Ja, es ist der beste Ort. Also das Schlimmste, was uns hier passieren kann, ist zu sterben und dann ins Paradies zu kommen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Schlimmsten, was passieren kann, weil es ja der notwendige Übergang ist zu dem Schönsten. Ich hörte das jüngst gerade mit Blick auf Geburt. Ja, wenn die Wehen kommen, sagte eine Kollegin nach der Andacht. Ja, das, klar, das ist Wehen, das tut weh. Aber man freut sich gleichzeitig schon, weil man weiß, was da kommt. Da kommt endlich mein Kind. Und wenn das Kind da ist, dann sind die Schmerzen vergessen. Kennen wir ja auch aus Gottes Wort. Also das Schlimmste führt zum Besten. Und das Dritte. Also Blick zurück, Blick voraus und jetzt der Blick in die Gegenwart. Der dritte Grund, warum wir immer Grund haben und gerade unter diesen Umständen dennoch Grund haben, in Gott zu ruhen, auf ihn zu vertrauen, nicht in Panik zu verfallen. Der Blick in die Gegenwart, wo es so dicht bei uns drunter und drüber geht, Bomben fallen. Der Blick in deine Gegenwart, wo dir die Probleme übergroß werden und du meinst, du kannst es nicht mehr aushalten. Wo soll danach Grund sein, nicht zu verzweifeln? Dann schlag mit mir den Römerbrief auf, Römer 4. Da war auch einer, dessen Umstände hoffnungslos schienen, mit Blick auf das, was er sich am meisten wünschte und was Gott ihm ja zugesagt hatte, aber er hatte so große Schwierigkeiten, das zu glauben. Abraham hatte versprochen bekommen, dass sein Herzenswunsch und der Wunsch seiner Frau, nämlich ein Kind zu bekommen, sich erfüllen würde. Und es schien äußerlich völlig abwegig, dass das eintreffen könnte, weil er schon sehr alt war und seine Frau erst recht über das fruchtbare Alter hinaus war. Vers 18. Abraham hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Amen dazu. Daran lasst uns festhalten, auch wenn die Umstände es nicht hergeben, dass Grund zur Hoffnung wäre. Nein, es ist Grund zur Hoffnung, weil wir auf den Gott hoffen, der alle Umstände ändern kann. Und wenn er es hier nicht tut, dann tut er es in der Ewigkeit. Noch ein viertes Kapitel im 2. Korintherbrief. Auch einer, der auf die Umstände schaut, aber sie gleichzeitig relativiert. Wiederum Paulus. Er hatte seine Lektion gelernt. Wir haben es vorhin ja schon gehört. In Kapitel 1. Und hier fasst er nun zusammen, was er alles erdulden musste, in dem Wort Trübsal. Diesem altertümlichen Wort, wie Luther das übersetzt. Unsere Trübsal. Also Vers 17. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir müssen das üben, dass wir zwar einerseits den Blick auf die Umstände nehmen, das gehört zum Realismus dazu. Wir sind nicht welche, die Augen verschließen vor der Wirklichkeit. Aber wir nehmen die zweite Realität wahr. Mir hat das mal einer in einer für mich existenziell herausfordernden Phase meines Lebens gesagt. Philipp, dass dieser Tisch, an dem wir hier sitzen, real ist. Ja, das ist klar. Aber noch mehr ist für mich real, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28. Mir fiel das damals noch etwas schwer. Ich war relativ jung im Glauben, das auch so als real anzunehmen. Aber ja, ich habe mich dann dazu gezwungen, das zu tun und habe es immer wieder erlebt. Ja, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und das, wo wir uns noch keinen Reim darauf machen können, da wird uns Gott den Reim in der Ewigkeit darauf machen. Oder mit dem anderen Bild, das ihr vielleicht auch schon kennt, wir sehen hier unser Leben wie ein Perserteppich von hinten. Irgendwie ein bisschen nicht so ganz geordnet. Und in der Ewigkeit wird das dann mal umgedreht und da ist es ein wunderbares Muster. Und manchmal dreht Gott den Teppich schon hier um, dass wir Dinge erkennen. Oh ja, stimmt doch, es ist zum Besten. Es ist zum Besten. Aber auf uns wartet, selbst wenn das Leid hier nicht gewendet wird, auf uns wartet eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Also man merkt ein bisschen, Paulus fehlen die Worte, um das richtig zu beschreiben. Über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Noch ein Bild. Man hört das ja manchmal, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt zwischen zwei Ländern, dann sagt man bestimmten Botschaftsangehörigen und wenn es ganz hart kommt, sogar dem Botschafter selbst, also ihr werdet jetzt ausgewiesen. Geht zurück in euer Heimatland. Die Wahrnehmung der Botschaftsangehörigen ist ja die ganze Zeit in dem anderen Land, hier ist nicht meine Heimat. Und das, was hier vielleicht mit meinem Besitz, meiner Wohnung oder sonst was passiert, okay, es macht vielleicht dann Umstände, wenn ich das verliere, aber im schlimmsten Fall, wenn ich alles verliere, dann werde ich ausgewiesen in meine Heimat. Und da ist mein Zuhause. Da ist alles vorbereitet. Der Staat sorgt für mich. Mein Heimatland sorgt für mich. Ja, wie ist das mit uns? Das letzte Wort, Philipper 2. Wo ist unsere Philipper 3? Wir sind hier ja auch nur Botschaftsangehörige. Unser Bürgerrecht, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Eines Tages wird das auch zu uns gesprochen. Komm jetzt in die Heimat. Also, drei Gründe, warum wir nicht in Panik verfallen müssen. Warum Christen immer Grund haben, dennoch in Gott zu ruhen. Der Blick zurück. Was hat er dir schon, was hat er mir schon alles Gutes getan? Und der Blick voraus. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist in den Himmel zu kommen. Ja, das ist ja schlimm. Und der Blick hier in die Gegenwart. Ja, da ist manches Leid und es ist teilweise unsäglich, was passiert. Und selbst wenn es nicht unsäglich ist, ist doch manches in deinem Leben vielleicht scheinbar unerträglich. Aber sei gewiss, Jesus ist an deiner Seite, er geht mit dir durch dieses dunkle Tal durch und er hat für dich ein über alle Maßen gewichtiges Maß an Herrlichkeit. Du wirst Lohn bekommen, du wirst bei deinem Herrn sein, wir werden bei ihm sein alle Zeit. Es gibt nichts Besseres, als im Glauben an diesen Herrn hier zu leben. Und wir haben Grund genug, nicht in Panik zu verfallen, nicht zu verzweifeln, sondern dennoch in Gott zu ruhen. Amen.